Guten Morgen, einen gesegneten dritten Advent wünsche ich euch. Und das ist schön, dass wir auch heute wieder an die Wiederkunft Jesu, an die Ankunft Jesu denken dürfen. Der dritte Advent, dieser dritte Adventssonntag in der Adventszeit wird auch in der religiösen Welt, besonders bei Katholiken, als Gaudete genannt, also die lustige Zeit, die fröhliche Zeit. Der Advent ist eine Zeit der Freude, oder gerade der dritte Advent hier, ein Fest der Freude. Man freut sich schon in der Erwartung, der Heiland kommt. Der Heiland kommt herbei, eure Gläubigen, das haben wir auch gerade gehört in diesem Lied. Ja, wir sind in der Erwartung von freudigen Ereignissen. Die Geschichte wird es zeigen, was der Herr versprochen hat. Euch ist heute der Heiland geboren und so weiter, der Sohn Gottes kommt. Und wir sprechen über das große Zeichen Gottes, was Gott uns gegeben hat. Euch ist ein Kindlein geboren, nur so ein kleines Kindlein. Aber das war der Sohn Gottes, der Herr des Universums. Ja, die Geburt Jesu. Am dritten Advent weiß man, dass Gott nicht mehr fern ist, dass Gott uns sehr nahe ist. Er kommt uns nahe, er kommt schon uns entgegen, und ja, Gott ist uns nicht gleichgültig, wir sind ihm nicht gleichgültig, er bemüht sich, er will uns helfen, er will uns begegnen, er will, ja, unser Partner und Freund sein. Gott ist uns kein Fremder, ihr Lieben, deshalb ist es so wichtig, dass wir ihn anerkennen und ihn annehmen, wie er ist. Gott ist der heilige, große, mächtige Gott, aber er wird niedrig, er wird ein Kind. Euch ist heute ein Kind geboren, liegt in Bethlehem, in der Krippe und so weiter und in Windeln gewickelt, was es auch immer heißt. Das werden wir noch in dieser Weihnachtszeit mehr als genug erfahren. Wir haben einen barmherzigen Vater, unser Gott im Himmel ist ein barmherziger Freiheit. Vater, er liebt uns, er ist uns ganz nahe gekommen, das ist Gott. Und das ist der Grund zur Freude, gaudete, die lustige, fröhliche Zeit. Wir freuen, wir dürfen jubilieren, herbei, euer Gläubigen, in aller Liebe. Egal wie die Wechselfälle des Lebens sind, ja, die können uns nicht mehr anhaben. Wir wissen, jetzt ist der Heiland schon unterwegs, der ist schon auf der Erde, im Mutterleib der Mutter Maria, der ist schon da. Also der wird nicht mehr zurückgehen, der wird hier bleiben. Es ist ein Kennzeichen der christlichen Freude, dass wir freuen, der Heiland ist da. Euch ist heute der Heiland geboren. Die Engel singen, für die ist er nicht gekommen, für die Engel und so weiter. Also aber für die Sünder, für Menschen wie du und ich. So, nur so lässt sich die unbeschwerte Adventsfreude verstehen, dass selbst die Märtyrer, egal welche Prüfungen sie hatten, egal was sie erlebten, das war vollkommen wurscht, sie wussten, der Heiland ist da, der Herr Jesus kommt, der mächtige Gott, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Jesus ist das größte Zeichen, das Gott uns gegeben hat. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, sagt er, werden nicht vergehen. Mein Thema ist jetzt das größte Zeichen. Die Fahne, das ist so wichtig, dass wir diese göttliche Fahne erkennen. Der Herr kommt uns entgegen, er will uns retten. Es ist eine kleine Geschichte, die ich euch zuerst als Einstieg erzählen möchte. Es war damals, als hier in Spanien Diktatur war und so weiter, sollte ein britischer Soldat erschossen werden. Und alles, was sie gemacht haben, hat nicht funktioniert. Sogar der Papst hat sich eingesetzt für diesen Menschen, der erschossen werden sollte. Hat nicht funktioniert. Da geht der britische Botschafter mit zu der Erschießung oder hebt die Fahne. So sagt er, jetzt schießen Sie. Wenn Sie hier den Schuss abgeben, haben wir Kriegserklärung, oder wir, die Briten machen Kriegserklärung gegen Spanien. Schießen Sie. Und so ist es jetzt. Wer jetzt die Gesalbten Gottes angreift, die Kinder Gottes angreift, der greift Gott persönlich an. Schießen Sie. Machen Sie das nur. Ja. Kriegserklärung gegen den Himmel. In 2. Mose Kapitel 13, Vers 16, und dort enden die Worte hier, Gott hat uns ein Zeichen uns gegeben, und es heißt, und es ist ein Zeichen auf deiner Hand, an deiner Stirn und auf deinen Augen und so weiter, dass du mit starker Hand Gottes aus Ägypten herausgebracht wurdest. Es ist ein Zeichen, Gott hat dich erlöst, wie auch immer. Harmonie ist ein Zeichen Gottes, dass du Frieden hast, dass du gelassen bist, dass du getrost bist, dass du eins mit dem Vater im Himmel bist. Ich und der Vater, wir sind eins, hat Jesus gesagt. Und jetzt bringt er die Einheit hier zu uns auf diese Erde, damit wir auch eins mit ihm sind und eins mit uns selbst sind und eins mit der Welt sind. Nicht mit der gottlosen Welt, mit der Sünde und dem System, nein, eins mit Gott im Himmel. Einheit zwischen inneren und äußeren Dingen. Wenn die da sind, da ist der Herr gegenwärtig. Wir erleben Advent alle Tage. Ich muss nicht warten im Dezember, dass da Advent passiert. Nein, Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, haben wir Advent. Der Herr ist da. Wir heißen Jesus willkommen. Ich habe in Heilbronn einen Bruder gehabt, der hat die Einleitung gemacht und hat immer wieder so eine dumme Angewohnheit gehabt, als ich die Gemeinde übernommen habe. Lasst unsere Häupter beugen und den Herrn anbeten und wir binden Satan. Und irgendwo hat Gott mir gezeigt, wir sollen aufhören, den Blödsinn Satan zu binden. Jesus ist Sieger und wir sollen lieber den Sieg Jesu verkündigen. Und dann habe ich gesagt, lieber Bruder, wenn nächstes Mal, wenn du wieder Einleitung machst, dann sag, wir rühmen den Sieg des Herrn. Halleluja, der Herr hat gesiegt. Wir haben gesiegt, verstehst du? Und die Gottesdienste waren total anders, wenn wir den Sieg Jesu rühmen und nicht nur den Teufel immer binden, Satan binden. Er ist gebunden, er ist besiegt und er sollte unter uns unsere Füße sein. In aller Liebe, das ist ein Zeichen. Es ist ein Zeichen unter auf eurer Stirn, auf eurer Hand und wo auch immer, dass Gott uns mit einer starken Hand aus Ägypten herausgebracht hat. Und wir sollen eins werden mit Jesus. Und wo zwei oder drei eins werden, und was sollen sie machen? Die sollen nicht nur Jesus anschauen und sagen, Jesus, 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 Jesus. Nein, sie sollen sich vereinigen im Sinne, im Geiste Jesu. Das ist das Zeichen, das Gott uns gab. Wir sollen eins sein mit dem Wort Gottes. Und das ist, was uns Kraft gibt. Wenn du mit dem Wort Gottes einverstanden bist, das ist das Zeichen seiner Gegenwart. Er hat es verheißen, wo zwei oder drei eins werden, da bin ich da. Halleluja. Die Einheit zwischen Seele und deinem Körper. Wenn da Einheit ist, dann geht's dir gut. Und dir soll so gehen, steht es in der Heiligen Schrift, im zweiten Johannes, da steht drin, dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht, in aller Liebe. Abendmahl ist ein Zeichen. Wir haben so viele Zeichen in der Bibel. Verstehst du? Abendmahl ist ein Zeichen. Wir haben heute Abend die Taufe. Die Taufe ist auch ein Zeichen. Ein Zeichen des Glaubens. Da habe ich meine Bekehrung abgeschlossen. Ich mache da nicht mehr weiter. Muss ich nicht mehr Sünden bekennen, Buße tun, was weiß ich, und mich entschuldigen. Meine Schuld ist besiegt. Er hat es vollbracht auf Golgatha. Ist es geschehen. Ich muss nicht mal wiederholen. Immer wieder Buß und Betag veranstalten. Ja. Taufe ist ein Bundeszeichen eines guten Gewissens mit Gott. Wenn du dieses Zeichen hast, verstehst, genauso, du heiratest auch nicht jeden Tag. Du gehst nicht jeden Tag zum Standesamt, du gehst zum Standesbeamten. Ich möchte auch heiraten. Wenn du einmal verheiratet bist, bist du verheiratet. Und das nächste, was du kannst höchstens scheiden lassen. Aber das kostet dir vielleicht und das ist nicht so einfach. Aber, weißt du, wir haben ein Zeichen. Gott gab uns viele Zeichen und ich werde heute einige Zeichen betrachten. Und alle diese Zeichen haben mit Jesus zu tun. Die Taufe hat mit Jesus was zu tun und das Abendmahl hat mit Jesus was zu tun. Ja, und unser Glaube hat mit Jesus was zu tun. In dieser chaotischen Zeit, in der wir heute leben, brauchen wir keine Angst zu haben oder bestürzt sein. Satan ist besiegt, Halleluja. Wir haben in unserer Gemeinde mal hier, glaube ich, in Berlin haben wir gemacht, diese Aktion, dass wir unter unserer Fußsohle so einen Zettel aufgeklebt haben, so ein Etikett. Satan ist besiegt. Ja, der Teufel ist... Er ist besiegt und er hat uns nichts mehr zu melden und nichts mehr zu sagen. Ja, er ist Herr, er ist der König der Herrlichkeit und er wird für uns kämpfen. Ab der Taufe, und das ist so wichtig, Geschwister, ab der Taufe kämpft der Herr für uns. Ich muss nicht mehr kämpfen. Er hat alles für uns gemacht, Lob und Dank. Jesus ist das größte Zeichen des Universums und ihr werdet seinen Stern sehen und die Weisen haben seinen Stern gesehen. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 24, da steht, wenn er kommt, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Wir werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Und danach kommt das Ende, dass Satan vernichtet wird. Und das Ende ist, dass der Tod besiegt wird. Der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. Und das wird durch deinen Tod besiegt. Wenn du gestorben bist, bist du beim Herrn. So, nach Gottes Plan wird Christus so lange herrschen, bis alle seine Feinde untertan sind. Und sie sind untertan. Und den letzten Feind, den Tod, nach der Heiligen Schrift, das wird Gott unter deine Füße legen. Unter deine Füße, verstehst du? Ich habe dich rausgeführt aus Ägypten. Ihn werden alle Augen sehen, die ihn zerstochen haben. Das ist Jesus wieder. Ja, niemand wird es übersehen können. Vielleicht im Fernsehen, vielleicht. Weißt du, heutzutage durchs Fernsehen, da ist der Schuss noch nicht gefallen. Da hören wir schon, was weiß ich schon, das, was alles passiert ist. Die ganze Welt wird sehen, sein Zeichen wird kommen, ein Stern, wie damals in Bethlehem oder wie auch anders, ein Zeichen wird geschehen und euch ist ein Zeichen gegeben. Und dieses Zeichen mit dem Stern ist schon ein uraltes Zeichen. William hat davon gesprochen, Zarathustra hat darüber gesprochen und geschrieben und so weiter. Ein Stern geht in Jakob auf und das ist Jesus Christus, der Heiland der Welt. William Weissach und da kriegen die Moabiter Angst. Wir leben in der Endzeit vor der Wiederkunft Jesu. Und auch da werden Zeichen geschehen. Und zwar Zeichen um Jesus herum. Die Sonne wird sich verdunkeln, die Erde wird beben, Vulkane werden ausbrechen, Kriegsgeschreie wird es geben. Lies mal Matthäus 24, was da alles so passiert. Auch der Antichrist wird Zeichen wirken. Er denkt, das, was der Herrgott kann, das kann ich auch. Von wegen. Gott hat sitzt am längeren Hebel. Gott hat größere Macht. Halleluja. Und der wird sogar fertig bringen, der Antichrist, der sogar Feuer vom Himmel fällt. Verstehst du? Eine Atombombe oder irgendwas anderes. Verstehst du? Da ist auch Feuer vom Himmel gefallen. Und so viele Menschen in ein paar Sekunden oder Minuten vernichtet. Oder das sprechende Bild, Fernsehen. Du glaubst gar nicht, verstehst du, wenn du das früher vor 50 Jahren oder 100 Jahren den Leuten erzählt hast, wir haben das sprechende Bild. Heute kannst du dich gar nicht mehr wegdenken, das sprechende Bild. Da wird alles per Bild, per Video übertragen. Sogar die kleinen Kinder lernen schon in der Schule das sprechende Bild. Und viele werden verführt, die gar nicht so gefestigt und gegründet sind. Jesus sagt den Juden, wird kein anderes Zeichen, auch wieder Jesus, kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen des Jona. Der Teufel wird mit vielen Tricks arbeiten, er ist ein Blender, ein Verführer. Er wird das Fleisch verherrlichen, den Menschen verherrlichen, die Regierung verherrlichen, das System verherrlichen, was auch immer ist. Und um die Menschen nur von Gott abzulenken. Was glaubst du, was jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit passiert? Die Leute sollen aufgehalten werden, um nicht in den Gottesdienst zu gehen. Da musst du getestet, geimpft oder genesen sein, damit du U-Bahn benutzen kannst, um zur Gemeinde zu kommen in größeren Städten. Es sei denn, du gehst zu Fuß oder fährst mit dem Fahrrad. Ja, der Teufel will abhalten. Und auch hier in Berlin und in vielen Kirchen, also du kannst Land auf hier in Deutschland, viele Kirchen haben die Leute ermahnt und sagt, geht nicht in den Gottesdienst, bleibt zu Hause. Ihr könnt auch Fernsehgottesdienste besuchen, aber Fernsehgottesdienste sind nicht Gottesdienste, wo Gott gegenwärtig ist. Er ist gegenwärtig, wo 2 oder 3 versammelt sind. Es müssen nicht 300 sein oder 3000, wo 2 oder 3 gegenwärtig sind. Der Teufel will die Menschen abhalten und den Leuten Gott madig machen und sie in die Irre führen. Allein diese Tatsache, dass so Fälschung gibt und ja Verdrehung gibt, gibt es auch was Echtes. Also wo eine Fälschung ist, ist auch was Echtes. Oder wo was Echtes ist, gibt es auch Fälschung. Wo Feuer ist, gibt es Rauch und umgekehrt. Ja. Und da existiert was, da bahnt sich was an. Leute, diese ganzen Umstände, was wir hier so erleben in der Adventszeit, was wir jetzt Advent feiern, 2000 Jahre danach, ist die Wiederkunft Jesu. Nicht mehr, dass Jesus nochmal als Bambino in Bethlehem kommt. Er kommt jetzt als Richter, um die Welt zu richten, um die Gläubigen heimzuholen, um die Gemeinde Jesu zu evakuieren. Die paar Gläubigen, die noch da sind, die werden evakuiert, entrückt, so nennt die Bibel. In der Bibel heißt es, die wir noch leben, wir werden entrückt und bei dem Herrn sein, alle Zeit. Ich freue mich schon auf den Tag, wo ich bei Jesus alle Zeit bin. Und wo ich nicht mehr da durch die schmutzige Welt betreten muss. Wenn wir mal bei Jesus sind, wir werden nicht mehr zurück auf diese Erde kommen. Wir werden bei ihm sein in den Wolken. Wir werden schweben. Halleluja. Wie auch immer. Gott sagt seine Macht und seine Gegenwart durch viele Zeichen und Wunder. Und den Juden wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen des Jona. In Markus Kapitel 16, Vers 17 sagt Jesus, Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Jetzt pass auf, was ich sage. Und nicht, dass du Wunder wirkst, verstehst du, dass du Tote auferweckst, Kranke heilst oder Dämonen vertreibst. Nein, die Zeichen, die da folgen, ist, Jesus wird dir folgen. Und weißt du gehst und wenn du mit Jesus gehst, werden Zeichen passieren in deiner Umgebung, wo du bist. Automatisch, da musst du nicht nachhelfen dem lieben Gott. Viele Menschen denken, sie müssen dem lieben Gott nachhelfen. Jesus geht immer nach. Verstehst du? Zeichen werden folgen. Und er wird die Menschen berühren. Er wird die Menschen segnen. Er wird die Menschen heilen. Er wird die Menschen aufrichten. Er wird die Menschen ermutigen. Du musst nur gehen. Da, wo du bist, ist Jesus. Und das ist dein Zeichen. Die Zeichen werden folgen. Jesus wirkt, nachdem wir da waren, nachdem wir unsere Arbeit getan haben, nachdem wir ihm folgen, ihm gehorchen, Zeichen werden folgen. Jesus wirkt nach und sie fanden hier Maria und das Kind und so weiter, genauso wie der Engel gesagt hatte, Jesus ist die Erfüllung des Wortes Gottes, was die Engel sagen, was Gott sagt, was die Bibel sagt, das ist die Erfüllung des Wortes. Und dann, weißt du, wenn du nur gehst, fängt Gott an zu arbeiten. Deshalb ist, beweg dich mal, steh mal auf. Hock nicht immer die ganze Zeit und warte auf irgendetwas, dass jemand kommt, jemand die Hände auflegt und dich links und rechts betätschelt. Verstehst du, das ist nicht mehr nötig. Du musst einfach nur gehen. Und diese Frauen, die gehen am Ostermorgen und sich überlegen, wer wird uns diesen Stein wegrollen. Und die reden miteinander, wer wird den Stein wegrollen. Und da sind sie am Grabestür, da ist der Stein schon weggerollt. Da sitzt ein Engel oben drauf und sagt, Frauen, wen sucht ihr? Sucht ihr Christus? Der ist nicht mehr da, der ist auferstanden. Der ist schon nach Galiläa marschiert ins Grüne. Ja, der Stein wird weggerollt sein. Nicht die Gläubigen machen die Zeichen. Die Zeichen folgen uns, wenn wir nur uns aufmachen. Geh hin, frag, wenn du irgendwo hingehst, darf ich mit ihnen beten? Und da musst du nicht großen Glauben haben, du musst nur einen großen Gott haben. Oder nur sagen, darf ich mit ihnen beten? Und sagst, Herr Jesus, hilf dieser Frau oder diesem Mann oder was weiß ich, diesem Problem. Und dann sagst, Amen, musst gar keine langen Gebete sprechen. Weißt du, Gott braucht keine langen Gebete. Er weiß auch alles. Und ehe wir bitten, wird er uns antworten, steht in meiner Bibel. Und dann wird es passieren. Indem sie hingingen, war das erledigt. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich da. Wenn du Jesus erleben willst, triff dich mit ein paar Geschwistern irgendwo unterwegs, auf der Straße, halt die Händchen ein bisschen und sag, oh Herr, du bist hier, Lob und Dank. Und da ist er gegenwärtig. Die meisten Leute denken in der Gemeinde, dass der Herr nur in der Gemeinde, in der Kirche ist. Nein, Gott ist überall da, wo du bist, wo Menschen sind. Er kam zu den Menschen, sogar in einem Stall von Bethlehem, da war der Herr Jesus da. Da war Maria, da war Josef da und da war Jesus da, preis dem Herrn. Und da kamen doch die Hirten dazu, verstehst du? Da muss nicht eine große Kathedrale sein. Viele Leute wollen Gott in der Kathedrale erleben. Dort wirst du Gott nicht finden. Da riecht es irgendwie nach Weihrauch oder nach was weiß ich, nach irgendeinem Mief das irgendwie. Ich weiß es, wenn du die großen Kirchen besuchst, das riecht nach Staub. Überall der Staub liegt da drunter. Und das riecht man. Man riecht man das. Ja. Nicht die Gläubigen machen die Zeichen, sondern der Herr macht die Zeichen. Der Herr markiert es, verstehst du? Ja, das ist so wie ein Wanderverein. Wenn ein Wanderverein einen Weg geebnet hat, einen Weg gemacht hat, die machen immer so ein Zeichen, so Kreuz oder ein Dreieck oder was weiß ich, oder ein U oder was weiß ich, die machen ein Zeichen. Und dann kannst du diesen Weg folgen. Wenn du diesem Weg folgst, dann sagst du, wo ist das nächste Zeichen? Und wir sollen von Zeichen zu Zeichen gehen. Zeichen, die Jesus in unserem Leben gesetzt hat. Wie im Wanderverein. Und das ist Gemeinde, das ist Glaube. Ja, und du wirst nur bestätigt. Aha, ich bin immer noch auf dem richtigen Weg. Auch wenn es ein bisschen holprig ist und wenn es ein bisschen steinig ist und ein bisschen schwierig ist, kein Problem. Das wird schon gut werden. Jesus ist da, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen. Unser Auftrag, ihr Lieben, ist nur einfach das Evangelium zu predigen und dann, und der Herr tat der Gemeinde hinzu, die da gläubig waren. Ich muss niemand bekehren. Ich muss auch niemand taufen. Ich muss auch niemand segnen. Das macht der Herr. Ich bin nur der Handlanger, der verlängerte Arm meines Herrgotts. Ich mache das nur, verstehst du, und mehr nicht. Und der Herr tat der Gemeinde hinzu, nach dieser Taufe, verstehst du, die da gläubig wurden. Wir müssen auf Kranke die Hände legen. Das steht nicht, dass wir sogar beten sollen. Das steht nirgendwo in der Bibel, dass ich für Kranke beten soll. Wir sollen nur die Hände auf sie legen, auf sie berühren. Und der Herr wird die Kranken heilen. So einfach ist es. Die meisten Leute, die denken, ich muss eine besondere Formel sprechen. Oder wir sind keine Satanisten, keine Okkultisten, dass wir bestimmte Formeln sprechen. Ja, wir sollen nur die Hände auflegen. Wenn du jemand krank ist, leg die Hände in die Stirn und berühre. Das hilft mir. Ich bin an so vielen Sterbenden gewesen, verstehst du? Die Sterbenden oder die Leute, die im Sterben sind, die spüren viel mehr, als du denkst. Nur die Hand drauflegen. Gar nicht viel fummeln und gar nicht viel reden und gar nicht viel machen. So einfach geht es. Jesus heilt die Kranken. Jesus berührt die Schwachen. Jesus segnet die Mühseligen. Wir müssen nur tun, was er gesagt hat. Füll die Krüge mit Wasser. Auch du, ob du es verstehst oder nicht verstehst, ob es hygienisch ist oder nicht hygienisch ist, spielt keine Rolle. Das waren nämlich die Fässer für Fußwaschung, verstehst du? Aber die sind daher vom Herrn gesegnet worden, durch die Gnade Gottes gegangen und da wurde wunderbarer Wein. Oder Tausende warten auf Brot, verstehst du, bei der Speisung der 5000. Bring die paar Brötchen, was du hast. Und selbst wenn es heißt, was ist das für so viele, wenn es durch die Hände des Heilands gehen, da werden Tausende satt und da bleibt noch übrig. Jeder Apostel nimmt noch einen Korb mit nach Hause. Verstehst du, die das ausgeteilt haben, da bleibt noch was übrig. 12 Körbe blieben noch übrig in der Geschichte. Wir müssen nur tun und der Herr Jesus beglaubigt und bestätigt seine Boten. Ich muss gar nichts tun. Weißt du, ich bin so lässig und so faul. Entschuldigung, aber das bin ich. Ich lasse Gott arbeiten. Denn dein ist die Sache, Herr Jesus, an der wir stehen. Dein ist das Werk, dein ist die Gemeinde, Deine sind die Menschen. Ich habe die Menschen nicht geschaffen. Ich bin für die Menschen nicht verantwortlich. Das ist der liebe Gott verantwortlich. Ich muss nur arbeiten für ihn und ihm dienen und das tun, was er mir sagt. Wir müssen das Evangelium uns nicht schämen. Das Evangelium ist eine Gotteskraft, nicht Religion. Vergiss die Religion. Ich pfeife auf jede Religion. Ich pfeife auf jede Religion, weil das ist nur, man versucht zu Gott zu kommen, Gott nahe zu kommen. Lass Gott durch dich wirken. Gott, Christus in dir. Ja, und das Evangelium ist eine Kraft, denen, die daran glauben. Und du musst dich nicht schämen am Evangelium. Was glaubst du, was ich schon alles mit Gott erlebt habe? Ich könnte Bücher schreiben, aber ich habe keine Zeit dazu. Der Herr selbst verschafft sich Gehör, dass seine Macht plötzlich gesehen wird, dass die Leute erleben, tut mir das besser, meine Rückenschmerzen sind weg, das ist weg und das ist weg und das ist weg. Wenn du vom Herrn berührt wirst, aber nicht von dem Herrn vom Himmel, verstehst du, sondern vom Herrn Matthäus, wenn der Herr Matthäus dich berührt, dann ist es genauso viel, als wenn der Herr Jesus dich berührt. So einfach klingt es. Das ist keine Gotteslästerung und gar nichts. Nein, das ist normal, das ist unser Auftrag. Geht hin, legt auf Kranke die Hände und es wird besser mit ihnen werden. Denn sein ist die Macht und sein ist die Herrlichkeit. Und dann gibt Gott die Ehre. Ja, das hat er gemacht. Nein, das hat er nicht gemacht. Das kann ich nicht, das kann niemand anders, das kann nur der liebe Gott. Jemand heilen und aufrichten. Er verteidigt sich selbst. Du musst Jesus nicht einfach verteidigen. Er ist stark genug. Glaub mir das. Wir müssen nur sprechen. Berg, heb dich weg. Raus mit dir. Und es wird passieren. Er sorgt dafür, dass der Berg verschwindet, dass ein Erdbeben kommt. Von Neuguinea habe ich mal ein Zeugnis gehört von einem Missionar auf unserem Missionstreffen irgendwo in Süddeutschland, also nicht irgendwo in unserer Gegend, war ein Missionstreffen und dann erzählt ein Missionar eine Geschichte, was in Neuguinea passiert ist. Da sind die Menschenfresser und die haben einen Missionar gefangen und die wollten den kochen und braten und was weiß ich, was alles sie aus ihm machen wollten. Dann haben sie gesagt, weiß in eurer Bibel, in eurem Buch, da steht, wenn du sprichst zu diesem Berg, dann wird dieser Berg verschwinden. Sag diesem Berg, wir mögen diesen Berg so nicht, das ist uns ein Hindernis. Sag zu diesem Berg, mach das reell, oder du wirst jetzt geköpft. Kopfjäger waren das die Leute. Und dieser Missionar war kein Pfingstler und hat nicht an den Heiligen Geist und an den Zeichen und Wunder als solches geglaubt. Aber der hat Gott geliebt. Und dann sitzt er und betet und sagt, lieber Gott, guck mal, es geht mir an den Kragen. Ich werde hingerichtet. Und weil dein Wort nicht wahr ist, verstehst du, der Berg muss weg. Und hat selber nicht geglaubt, dass der Berg wegkommt, verstehst du. Aber er hat gebetet, lieber Gott, mach du, dass der Berg verschwindet, wie auch immer. Und plötzlich war ein Erdbeben und der Berg sackt zusammen. Preis Gott. Das hat die Leute bekehrt, das hat die Leute zum Glauben geführt, dass, als sie gesehen haben, der Berg versenkt sich durch Erdbeben. Gott kann Wunder wirken, der muss nicht den Berg da ins Meer transportieren. Nein, das reicht schon, wenn ein Erdbeben kommt und es passiert. Ja, in einem kleinen Samenkorn, da ist so viel Leben drin, so viel Kraft Gottes enthalten. Schmeiß diesen Samenkorn in die Erde und das geht auf, da wird ein Baum, dass die Vögel sich drauf setzen können. In Daniel Kapitel 4, Vers 2 und folgende Verse, da ist der Traum des Nebukadnezars. Der hat einen Traum gehabt hier und da hat er sich so erschreckt nach der Erscheinung. Da sagte er, und das erschreckte mich sehr und dass ich in meinem Bett hin und her wälzte und die Gesichter, die ich gesehen habe, die haben mich so beunruhigt. Und ich befahl alle Weisen Babels, die habe ich zu mir gebracht und so weiter. Und sie sollten mir den Traum deuten und da konnte niemand diesen Traum deuten. Und da brachte man die Zeichendeuter, Weisen und Wahrsager und Sternkundige und ich erzählte ihnen den Traum, sie konnten mir diesen Traum nicht erklären. Die waren perplex, aber sie konnten nicht sagen, was es bedeutet. Und jetzt, Daniel, kannst du das sagen? Und dann sagt Daniel, ich nicht, aber er da oben, er, mein Gott, der kann es. Und der große Gott kennt die Weltgeschichte und dann sieht dieses Standbild des Nebukadnezars. Gott ist allmächtig, Gott schreibt Geschichte. Und Gott kann, ja, Zeichen wirken, dass man plötzlich versteht, um was es geht, was es bedeutet, was es soll. Oder ich denke nur an Josef und Pharao. Da alle versuchen da zu deuten, was er da geträumt hat, der König. Und der Josef, der kommt rein, verstehst du, sitzt noch im Knast. 24 Stunden später ist er da im Palast drin und muss den Traum deuten und erzählen, was da passiert ist. Und dann sagte er, ja, ganz einfach, diese fetten Kühe oder die fetten mageren Kühe, die fetten Ähren und die mageren Ähren, was das alles bedeutet, hat alles ausgelegt. Und dann sagt der Pharao, ja Mann, Sie sind ein Spezialist, Sie kennen sich da aus, wie soll es weitergehen? Und dann gibt er sogar Ratschläge, praktische Anwendungen, wie das funktionieren sollte. Zeichen, Gott setzt Zeichen, ihr Lieben, und die Zeichen werden erfolgen, wenn du Gott vertraust. Und der Herr war mit Josef. Der Herr war mit Josef, als er verkauft wurde, als er beim Potiphar war, der Herr war mit Josef, als er im Gefängnis war, der Herr war mit Josef, und jetzt auch, als er vor Pharao steht, der Herr ist mit Josef. Das ist ein Zeichen, dass Gott mit uns ist. Dieses Zeichen musst du haben in deinem persönlichen Leben. Ich bin von Gott gezeichnet, ich bin von Gott versiegelt. Ja, das ist ein Zeichen und es verhält sich so. Der Heilige Geist gibt uns Zeugnis. Wenn Gott mit uns ist, dann werden wir nicht fehlgehen. Dann haben wir eine Gewissheit, dann haben wir, ja, unser Heil gewiss. Die Verheißung wird eingelöst. Das wird sich erfüllen, was Gott gesagt hat, was Gott gezeigt hat. Egal, ob es Nebukadnezar ist, ob Pharao ist, ob ich bin oder du bist. Verstehst du? Das wird sich erfüllen. Und es wird wahr werden, was in der Bibel drin steht. Ja, dass Gott wacht über sein Wort und er sagt, mein Wort wird nicht leer zurückkommen. Jesus ist das größte Zeichen Gottes. In Jesaja Kapitel 7, Vers 14. Darum wird auch der Herr selbst ein Zeichen geben oder euch selbst ein Zeichen geben. Der Herr selbst wird euch ein Zeichen geben. Und bevor du aus dem Haus gehst, du solltest von Gott ein Zeichen erbitten. Herr, gib mir ein Zeichen, eine Gewissheit, was auch immer ist. Und er wird uns ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären und man wird ihn Immanuel nennen. Das Zeichen war nicht die Jungfrau. Biologisches Wunder, mehr nicht. Passiert alle 10.000 Jahre. Ja, dieses Jungfrauwunder, verstehst du? Es geht nicht um Maria, die ihn geboren hat, sondern auch nicht um die Windeln, was da passiert ist, auch nicht um die Krippe, sondern und auch, dass er in den Windeln gewickelt war, das ist nicht das Zeichen, sondern der in den Windeln lag. Der Herr Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ja, auch der Stern ist nicht das Wunder, das Zeichen, sondern Jesus ist das Zeichen. Wegen Jesus ist das alles passiert, nur wegen ihm. Gott mit uns, Immanuel. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eigenen Sohn gab. Das ist ein Zeichen. Nicht die Windel, nicht die Krippe, nicht das Kreuz. Auch das Kreuz ist nicht das Zeichen. Sondern das, was dort geschehen ist, durch Jesus Christus und durch sein Leben. Ein Zeichen ist nur, es weist auf etwas hin, sondern wie ein Verkehrszeichen, wie ein Straßenschild, verstehst du, da lang, dort geht es in diese Richtung. Und dieser Jesus, seine Geburt, sein Leben, sein Tod und seine Auferstehung, seine Himmelfahrt, das ist ein Zeichen nur. Jesus ist zum Vater gegangen. Es dreht sich alles um Jesus. Die ganze Bibel, von der ersten Seite bis zur letzten Seite, dreht sich alles nur um die Bibel. Wer an die erste Seite der Bibel nicht glaubt, kann auch an die letzte Seite der Bibel nicht glauben. Der bedeutendste Mann der Geschichte ist Jesus. Du kannst glauben, was du willst. Der bedeutendste Mann der Geschichte ist Jesus. Er hatte keine Diener, aber die Leute nannten ihn Meister. Er hatte keinen Schulabschluss, aber die nannten ihn Lehrer. Er hatte keine Medikamente, keine Medizin, nicht einmal eine Spritze oder was weiß ich noch, aber er war ein Heiler. Das war Jesus. Er hatte keine Armee, aber die Könige fürchteten ihn. Er hatte keine militärische Kriege gewonnen und hat doch die Welt erobert. 1,3 Milliarden bekennen den Namen Jesus, sind Christen, heißen Christen, ob sie sind oder nicht sind, das spielt jetzt keine Rolle. Aber, und wir schreiben 2021, noch ein paar Tage noch, 21 nach Christus. Ja, in aller Liebe. Ja, er hat keine Straftat begangen und man hat ihn doch gekreuzigt. Er hat nichts Böses getan. Man hat ihn ins Grab gelegt und er lebt heute noch und freut sich besser Gesundheit. Das ist unser Jesus. Und wie viele ihn aufnahmen, jetzt pass auf, da kommt dieses große Zeichen, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein und zu werden. Wir sind nicht von Tag zu Tag so perfekt und vollkommen, aber wir sind auf dem Weg der Vollkommenheit. Wenn du Jesus aufnimmst, bekommst du Macht, Kind Gottes zu werden, wirst ein Bürger des Himmels. Heute Abend werden Leute im Himmel eingetragen, im Lebensbuch, da bei der Taufe. Die Taufe ist, dass dein Name im Buche des Lebens steht und niemand kann diesen Namen mehr auslöschen. Das sind Zeichen, die folgen Zeichen. Wir sind auf Jesus angewiesen. Wenn Jesus nicht da ist, wenn Jesus uns nicht segnet, ist alles für die Katz. In aller Liebe. Durch ihn wird unser Leben qualifiziert. Wir werden geadelt, wir werden gefördert. Der Große macht uns groß. Ja, der große Jesus macht uns groß und bewirkt Großes bei uns. Halte dich an den Gesegneten und du wirst gesegnet. So steht es in der Bibel einmal. Halte dich an Jesus. Du kannst nichts und du brauchst auch nichts können. Er macht es alles. Er ist der Urheber des Lebens. Alle meine Quellen sind in dir, o Herr. Jesu Dienst hier auf der Erde war nicht nur Predigen und was endlos die Leute heilen, und er heilte sie alle und Dämonen vertrieben und Kranke und so weiter, die Geplagte wieder zurückbringen, wiederherstellen, die vom Satan überwältigt waren. Er hat wohlgetan, das war Jesus. Nein, er war Gott selbst hier unter uns. Der war Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist in Person unter uns, nur eine andere Maske. Er hat den Willen Gottes getan, das, was Gott wollte, das, was der Mensch ist. Sein Dienst war voller Autorität und voller Vollmacht. Also, der sprach in Vollmacht, nicht wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ganzen Bibellehrer oder was weiß ich, die den Heiligen Geist studiert haben und sonst noch was. Ja, verstehst du das? Ja, da sind so viele schlaue Leute, weißt du, die denken das und das und das. Nein, er war voller Kraft und Macht. Und was er sagte, das hat Hand und Fuß gehabt. Die Jünger taten es ihm gleich. Ja, sie hielten engen Kontakt mit ihm zum Vater, und er wusste, ja, das sind meine Jünger. Und er sandte sie und segnete sie. Und sie konnten Zeichen vollbringen. Und zwar, Jesus war da, gegenwärtig. Das, was Jesus mal ihnen gelehrt hat, das konnten sie auch plötzlich. Sie waren bei Jesus in der Schule. Als der Verhör war da beim hohen Priester, und da wurde Johannes und Petrus ausgepeitscht und verhört und so weiter. In welcher Kraft, in welchem Namen habt ihr das gewirkt? Und so weiter. Ja, die haben gesagt, im Namen Jesus. Und sie wussten, sie konnten nichts dagegen sagen, denn sie waren mit Jesus. Sie waren mit Jesus gewesen. Das war so einfach. Die Apostel waren mit Jesus. 3 Jahre lang haben sie von Jesus abgeguckt. Wie macht er das? Wie outet er, wie wirkt er da? Und sie konnten Wunder vollbringen, die Zeichen folgten ihnen. Jesus folgte ihnen nach. Verstehst du? Da, wo sie hingingen, Jesus ging mit ihnen. Und hat der Herr Jesus seine Jünger 2 und 2 immer ausgeschickt und hat gesagt, in deinem Dorf möchte ich nächstes Mal predigen. Nächste Woche bin ich dort, möchte dort vorbeikommen und dort predigen und das Evangelium verkündigen. Und der Herr segnete sie. Sie kommen nach Hause und sagen, Halleluja, auch die Dämonen sind uns untertan. Und der Herr hat gesagt, das ist nicht das Wichtigste. Dass euch die Dämonen untertan sind, das Wichtigste ist im Leben, liebe Geschwister, dass unser Name im Buche des Lebens steht. Das ist das Allerwichtigste. Die Zeichen waren nur die Beglaubigung unserer Sendung oder ihrer Sendung. Der Mensch allein kann keine Wunder vollbringen. Das kann nur Gott. Ich kann niemand die Sünden vergeben, aber Gott kann die Sünden vergeben. Aber ich kann sprechen im Auftrag Gottes, dir sind deine Sünden vergeben, geh hier nach Hause und sündige hinfort nicht mehr. Erst wenn er weiß, was Gott will, wenn du weißt, wenn ich weiß, was Gott will, dann kann ich Wunder vollbringen in aller Liebe. Denn Gott ist mit ihm, mit uns. Wenn ich weiß, dass Gott einen Menschen heilen will, dann muss ich gar nicht groß beten, sondern ich kann sagen, sei geheilt im Namen Jesu. Wenn du das weißt. Aber wenn du weißt, der lebt nicht richtig, der raucht, der sauft, der frisst, der hurt und was weiß ich, was er alles macht, da brauchst du gar nicht beten, der wird nicht geheilt. Da kannst du 10-mal beten und so weiter, das wird nicht funktionieren. Zuerst muss die Sünde bereinigt werden. Verstehst du? Und dann kann es passieren. Und wenn er dann mit welchen okkulten Dingen sich noch abgibt und beschäftigt, ja, der kann auch nicht geheilt und gesegnet werden. Zuerst muss der Mensch gereinigt werden, muss getrennt werden von der Sünde, von der Welt, vom Teufel. Ich meine nicht von diesem System, dieser Naturwelt, sondern er muss getrennt werden von dem System. Ja, wenn du weißt, Gott will den Menschen heilen, dann kannst du zuversichtlich beten und sagen, Vater, ich danke schon, dass das und das passiert, dass er gesund wird. Ob ich brülle oder nur sage, Vater, ja, heil den Kranken, verstehst du, ich muss nicht brüllen. Manche Leute denken, sie müssen richtig brüllen und die Leute so durchschütteln. Ich kenne die Pfingster, ich kenne diese Leute, die schütteln die Leute so richtig durch. Und das ist nicht nötig. Da kannst du sagen, ja, streichel ein bisschen und sagst, der Herr wird dich heilen. Das wird passieren. So ist dann unser Dienst voller geistlicher und göttlicher Autorität. Und solange wir eng mit dem Herrn Jesus verbunden sind und mit ihm im Einklang bleiben, werden wir auch genauso leben wie er und so handeln wie er. Deshalb wurden die Christen genannt in Antiochien. Warum? Weil sie so waren, wie Jesus war. So lebten, wie Jesus lebte. So sprachen, wie Jesus sprach. So sangen, wie Jesus gesungen hat. Ja, er sprach den Lobgesang. Ich weiß nicht, ob Jesus singen konnte. Er hat den Lobgesang gesprochen. Verstehst du? Lobe den Herrn, meine Seele. Das hat er dann einfach so rausgesprochen. Einfach, ganz einfach. Lerne von Jesus. Er ist das Zeichen Gottes. Solange du weißt, hier, dieses Kreuzle oder dieser Dreieck, du bist immer noch auf dem Weg. Wenn du diese Bestätigung Gottes auf deinem Wanderweg hast, das ist so wichtig. Gott gibt, Jesus gibt Zeichen. Und weißt du, welche Zeichen er gibt? Er schreckt nicht, was ich dir sage. Ich habe gelernt vom Heiland in all diesen 50 Jahren, wo ich predige, von Herrn Jesus gelernt, der Herr gibt uns manchmal komische Zeichen. Verstehst du? Du musst die Zeichen identifizieren, die Zeichen deuten. Was ist das? Er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Und das ist, ich habe euch ein Zeichen gegeben. Tut so, wie ich es getan habe. Johannes 13. Einfach Füße waschen. Nicht die Köpfe waschen. Wir würden am liebsten die Köpfe den Leuten waschen. Die Leviten verlesen. Wir würden, was weiß ich, den Leuten feurige Kohlen auf ihr Haupt ausschütten. So steht mal in der Bibel, verstehst du? Sammelt feurige Kohlen auf ihr Haupt. Das ist alles Blödsinn. Füße waschen. Lass uns anfangen, Füße zu waschen. Das war der Dienst, wenn wir im Einklang mit Jesus sind, einander die Füße waschen. Ja, in der Bibel steht ja sogar im Neuen Testament, also das wurde praktiziert, diese Frauen, die richtige Witwen sind oder als Witwen anerkennen sollte, die haben den Heiligen die Füße gewaschen. Ja, den Heiligen, Männer wie Frauen, die Füße gewaschen, den Menschen gedient, die entmutigt waren, sie aufgerichtet, sie ihnen Kraft gegeben, gib dich nicht auf. Wir haben den Dienst der Fußwaschung, ihr Lieben, einfach Leute zu ermutigen. Und das Übrige macht der liebe Gott. Macht der Herr Jesus, macht der Heilige Geist. Ja, Gott hat den Menschen ein Zeichen gegeben, Windeln und Krippe, gar nicht so was Großes, kein goldenes Bettlein oder was weiß ich da, nur eine paar Windeln, das ist ein Hinweis, diese Windeln auf die Leichentücher nachher, später im Grab, die waren ordentlich zusammengelegt, draußen die Krippe, das Kreuz, das Baby Jesus in den Armen der Maria ist ein Zeichen, das größte Zeichen Gottes überhaupt, das jemals gab. Dieses Baby Jesus, ja, der Engel sagte den Hirten, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, die allen Menschen, nicht nur den Weißen, nicht nur den Farbigen und nicht nur den Gelben und nicht nur den mit Schlitzaugen, sondern auch die, die ganz große Augen machen. Euch allen ist der Heiland geboren, der Retter in der Stadt Davids, Christus, der Messias, der Heiland. Und dies wird ein Zeichen sein, sagt hier der Engel, und dann fuhren sie wieder weiter. Verstehst du, das wird ein Zeichen sein. In Lukas Kapitel 2, da kamen Simeon und Hanna, zwei alte, betagte Menschen in den Tempel, auf Anregung des Heiligen Geistes. Wir sollen heute beten, die Zeit ist so ernst, so dringend, wir müssen unbedingt beten. Da gehen sie in den Tempel, und als sie da reinkommen, da kommen die Eltern von Jesus in den Tempel hinein und wollen Jesus dem Herrn weihen, und sie erkannten sofort, das ist ein Zeichen Gottes. Und nun, lieber Herr, sagt Simeon, jetzt kann ich nach Hause gehen, jetzt kann ich sterben. Ich habe meinen Heiland gesehen. Du kannst nicht sterben, du kannst nicht gesund leben, du kannst nicht gut leben, du kannst überhaupt nicht leben, solange deine Augen nicht den Heiland gesehen haben. Und dann fängt er an zu sprechen und zu prophezeien, als er das Kind so in den Armen hält, dass er bei dem alten Mann noch nicht, das Baby nicht aus den Armen gefallen ist. Siehe, dieses Kindlein ist bestimmt zum Fall und zur Auferstehung für viele in Israel und für ein Zeichen, gegen das gesprochen wird und widersprochen wird. Ein Zeichen, dem widersprochen wird. Dieses Kind war ein Zeichen. Lukas Kapitel 11, Vers 29 lesen wir weiter. Und da sagt Jesus über sich selbst, diese böse Generation der Juden wird kein anderes Zeichen bekommen und ihnen wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen des Jona. Denn wie Jona den Niniviten hier ein Zeichen war, so wird auch des Menschensohn dieser Generation ein Zeichen sein. Ein Zeichen, er ist auferstanden, er lebt. Man wollte die Lügen verbreiten, seine Jünger haben ihn geglaubt, verstehst du, Leichenbestehlung. Nein, Jesus ist auferstanden und er lebt. Und er erschien 40 Tage den Leuten in Palästina und Tausende haben ihn gesehen. Auf einmal sogar 500 Leute, schreibt der Apostel Paulus. Und Jona war ein Zeichen auf die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Die Zeichen sind nur da zur Auferstehung. Dieses Kreuz auf der Wegmarkierung, auf dem Wanderweg, verstehst du? Er ist auferstanden, das Zeichen des Jona. Dieses Zeichen wurde den Inniviten gegeben, dass Jesus nach 3 Tagen aufersteht, so wie Jona aus dem Bauch des Fisches hervorkam, aus dem Grab hervorkam. So kam Jesus aus dem Grab hervor, wie dieser Jona. Ein Zeichen von Jona wurde erfüllt. Jona hat dieses Zeichen dann markiert. Verstehst du? Dieses Zeichen hat sich erfüllt. Und all die Zeichen werden erfüllt. Oft heißt es in der Bibel, auf das erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Ja, das sind die Zeichen, die Gott gegeben hat. Jonas Zeichen, wie es unfehlbar auf die Wahrheit hin. Und er wird nicht scheitern. Er wusste ganz genau, obwohl er selber zweifelte, obwohl er weglaufen wollte von diesem Befehl Gottes. Jesus ist ja das größte Zeichen aller Zeiten, größer als das Zeichen des Jona. Weißt du, wir denken, Mensch, so ein großer Walfisch oder was weiß ich für ein Tier das war, der ihn verschluckte. Wir denken, das ist was Besonderes. Aber Jesus ist noch viel größer. Oder Jesaja Kapitel 8, Vers 18, da lese ich, siehe, ich und die Kinder, die mir der Herr gegeben hat, sind ein Zeichen und Wunder. Ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, sind ein Zeichen. Die Gemeinde Jesu Christi, die Gläubigen aller Zeiten in den letzten 2000 Jahren, sind ein Zeichen. Wie oft wollte man Christen vernichten, wie oft wollte man sie vertreiben und wie oft hat man sie ihre Kirchen niedergebrannt und was alles man mit den Christen gemacht hat. Die Gemeinde Jesu freut sich. Zeichen werden folgen. Jesus wird bei uns sein und die Erfüllung wird es geben. Er wird sich verwirklichen. Ich lebe und ihr sollt auch leben, hat der Herr gesagt. Die Gemeinde Jesu lebt, preis Gott. Er selbst ist das Zeichen, das uns begleitet und uns durch die Wüste führt. Dieser Felsen, wovon da der Hebräerbrief mal schreibt und uns vollkommen macht. Der gute Hirte, der ist da. Das sind die Zeichen. Und obwohl ich schon wandert im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du, o Herr, bist bei mir. In Johannes Kapitel 1, Vers 9 sagt uns der Herr, dass er das wahre Licht ist, das jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt kommt. Er ist das Licht. Alle anderen sind arme Leuchter. Er ist das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Verstehst du? Jetzt in der Weihnachtszeit, Adventszeit, wir machen so viel Tamtam mit den Lichtern und dergleichen. Er ist das Licht, verstehst du? Er erleuchtet die Menschen. In Bethlehem war kein Raum für ihn. Herodes wollte gleich, nachdem er da war, sofort ihn töten. Später die Nazarener, 33 Jahre später, die Nazarener wollten ihn töten. Aber Gott hat ihn immer wieder beschützt, weil er der Sohn Gottes war. Gott bringt Jesus durch, auch in unserem Leben. Mich bringt er nicht durch, aber Jesus in mir bringt er durch. Und das ist in aller Liebe, was ich euch sage. Seid nicht erschrocken. Er ist das göttliche Zeichen und was von ihm ist, das wird in der Ewigkeit bleiben. Und was nicht von ihm ist, das wird untergehen. Alles, was Gott nicht gepflanzt hat und Jesus ist eine Pflanzung Gottes. Ja, und ein göttliches Zeichen, das herrscht, er wird herrschen in alle Ewigkeit. Und sein Wort wird sich buchstabengetreu erfüllen in aller Liebe. Achte auf diese Zeichen, die nächste Wegmarkierung, verstehst du? Das nächste Kreuzle. Achte auf dieses Zeichen, folge diesen Zeichen. Ist hier Jesus? Wenn hier nicht Jesus ist, dreh dich um auf der Stelle und geh nach Hause. Oder geh den Weg zurück, wo du das letzte Mal wusstest, hier war Jesus noch bei uns. Hier fühlten wir den Herrn, hier war die Gegenwart unseres Gottes noch da. Weißt du, auch in der Stunde der Verfolgung, in der Stunde des Drangsals und des Trübsals, achte auf die Zeichen. Der Herr ist da. Die können mich schlagen, die können mich erschießen, die können mich kreuzigen, die können mich steinigen, die können alles mit mir machen. Aber die können Jesus mir nicht wegnehmen. Selbst wenn sie mir den Kopf abschneiden. Aber sie können Jesus nicht abnehmen in aller Liebe. Jesus ist die Wahrheit. Er ist das Leben. Er ist die Auferstehung. Er ist der Weg. Du kannst dich auf ihn verlassen. Menschen verlassen dich, aber er verlässt dich nicht. Zeichen folgen ihm nach. Weißt du, der Herr geht neben dir her. Verstehst du, auch dein Herz brennt. Verstehst du, weißt du, du hast so eine Sehnsucht, so ein Verlangen nach der Gegenwart Gottes. Der Herr ist da. Und erst wenn er das Brot mit dir bricht, wie bei den Emmausbrüdern, dann gehen dir die Augen auf. Das war doch der Herr. Das war doch der Herr. Und er sagt, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein, meine Magd sein. Verstehst du? Und dir geht es so, wie Jesus geht. Jetzt erschrick nicht. Ich will die Wahrheit sagen. Jesus ist das größte Zeichen aller Zeiten. Wenn Jesus bei dir ist, geht es dir genauso dreckig und genauso goldig wie bei Jesus. In aller Liebe. Ja. Wenn du Jesus nachfolgst, folgst du nicht mehr den Buchstaben, Paragraphen, Gesetzen, Regeln und Verboten und Geboten. Ja, wenn du mit Jesus gehst, wirst du auf Schlangen und Skorpione treten, weil er dazu dir Macht gegeben hat. Die an mich glauben, die da glauben, nicht nur irgendwas glauben, verstehst du, dass ein Pfund Gulasch eine gute Suppe gibt. Nein, die wirklich an ihn glauben, die werden Zeichen erleben, die werden Zeichen erfahren. Selbst wenn sie was Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden. Selbst wenn, was weiß ich, wenn du dies und jenes erlebst, was du nicht verstehst, nicht verdauen kannst, nicht schlucken kannst, das wird bei dir nichts Schlechtes, nichts Negatives bewirken. Wo mein Diener ist, wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und wo der Diener ist, da ist auch Jesus da. Sein Diener, verstehst du, sein Knecht. dann hast du Hoffnung, dich kann niemand zerstören, dich kann niemand aus seiner Hand reißen, du bist fest in seiner Hand tätowiert, so steht es in der Bibel buchstäblich. Der Engel sagte zu Josef, was von ihr, von dieser Mutter Maria geboren wird, das ist vom Heiligen Geist. Pass auf, was ich jetzt noch sage. Es ist ein Zeichen, dass Jesus durch die Maria zur Welt kam, ist ein Zeichen durch diese Frau. Der Herr hat ihre Niedrigkeit gesehen. Und das ist, was Gott schaut, auf die Niedrigkeit. Du hast meine Niedrigkeit gesehen, oh Herr, ich bin nicht wert. Aber wenn du willst, wenn du denkst, wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, ist mir recht. Es ist ein Zeichen des Heiligen Geistes. Etwas Ungewöhnliches, etwas Übernatürliches passiert hier. Das ist das Zeichen Gottes. In dem Moment und sobald, wenn Jesus in dein Leben kommt, wirst du von oben geleitet, ferngesteuert. Halleluja. Da wird wieder ein Kreuzchen gemacht, ferngesteuert. Jetzt läufst du ganz anders. Jetzt überschaust du die Täler und du siehst auf der anderen Seite das Ziel schon, das neue Jerusalem. Und jetzt geht und dreht sich alles nur um Jesus. Ja, du wirst plötzlich ein Teil von Gott, von der Gottheit. Du wirst von Gott geformt. Und jetzt geht's ganz anders weiter. Bleib auf dem Weg, bleib bei dieser Markierung. Ist Jesus da? Wenn nicht, dann warte, bis du diesen Weg findest. Such, schau genau hin. Vielleicht ist irgendwo versteckt dieses Zeichen. Denn die Zeichen Gottes sind manchmal sehr versteckt. Wenn du im Hochgebirge bist, die sind manchmal zugewachsen schon durch das ganze Gestrüpp. Da siehst du die Zeichen gar nicht mehr richtig. Ich weiß es. Was ist so? Ich bin sehr oft im Hochgebirge gewandert. Und ich weiß, es ist so wichtig, auf die Zeichen zu achten. Sonst verläufst du dich, sonst verirrst du dich. Die Welt hat Jesus verachtet, sie hat Jesus nicht verstanden. Selbst der fromme Josef, er will die Maria heimlich verlassen, spekulierte schon, wo tauche ich unter? Vielleicht wandere ich wieder nach Griechenland oder Ägypten aus, oder was mache ich da? Wegen Jesus will Josef die Maria verlassen. Pass auf, was bei dir passiert sein. Da kann sein, dass dein Mann dich verlassen will. Ich habe in Heilbronn eine Frau gehabt, die bekehrt sich bei mir in der Gemeinde und sie ist glücklich, hat 4 oder 5 Kinder, ist glücklich, bekehrt sich, kommt nach Hause und hat sich dann dem Mann erzählt, dass sie sich bekehrt hat. Und dann fragt der Mann, wo hast du dich bekehrt? Beim Herrn Matthäus, bei der Gemeinde Gottes damals und so weiter. Dann nimmt er die Axt und sagt, Frau, hau ab, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Verstehst? Und dann habe ich den mal besucht, verstehst? Will ihn besucht, mit ihm sprechen, hat er zieht seinen Schublade auf, hat einen Revolver drin. Verstehst? Leute, die Jesus nicht mögen, die Angst haben, verstehst? Sie kommen im Verruf. Ihr Geschäft wird nicht mehr florieren und das, wenn ich mit Jesus gehe, kann ich weder kaufen noch verkaufen. Das alles passiert. Der fromme Josef wollte Maria verlassen, aber Gott sei Dank, da kam der Engel und der Engel hat gesagt, Josef, fürchte dich nicht. Das, was von ihr geboren ist, das ist vom Heiligen Geist. Wer glaubt, wird selig jetzt. Ja, in aller Liebe. Und die hat gesagt, ich bin die Magd des Herrn. Der Engel des Herrn hat hier alles geregelt. Wenn du anfängst, mit Jesus ernst zu machen, dann wird der liebe Gott alles andere regeln in deinem Leben. Du wirst vom Geist Gottes geleitet. Der Teufel hat nicht auf dich abgesehen. Ich will dir eine große Wahrheit sagen. Satan verfolgt mich, die Dämonen sind hinter mir, der Teufel ist hinter mir. Und dann so gucken viele dumme Christen aus der Wäsche. Der Teufel ist hinter mir. Hinter mir ist nicht der Teufel. Der Teufel will von mir nichts, ich hab nichts. In deinem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Ja, und weißt du, hinter was er nachläuft? Hinter Jesus in dir. Er will Jesus haben, verstehst du? Er jagt Jesus. Und du hast Jesus, verstehst du, Maria wird jetzt verlassen, verstehst du, nur wegen Jesus. Das Mädel hätte schöne Tage haben können und ja, die wäre eine gute Prinzessin geworden und alles, aber wegen Jesus muss sie fliehen, muss auch fliehen und keinen Raum in der Herberge. All das erlebt diese arme Frau, armes Mädchen, die war noch jung, 12, 13 Jahre, die war nicht älter. Ja, und dann muss Josef und seine Familie später nach Ägypten fliehen, nur wegen Jesus. Glaub mir, du machst unheimlich viel durch und du merkst es gar nicht, du kapierst es gar nicht, hast noch nicht begriffen, niemand hat es dir vielleicht gesagt. Du machst Schwierigkeiten nur wegen Jesus, Dämonen verfolgen dich nur wegen Jesus. Die greifen dich an, weil Jesus in dir ist, weil du Jesus liebst, weil du Jesus suchst, weil du zu Jesus betest, weil du den Namen des Herrn anrufst. Das ärgert den Teufel fuchswild. Ja, und der muss nach Ägypten fliehen. Auch das wieder ein Zeichen. Auch das wieder ein Zeichen in Hosea Kapitel 11, Vers 1, das haben wir mal betrachtet. Ja, da wurde über das Kindlein gesprochen. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. also seinen Sohn, also Gott hat seinen Sohn aus Ägypten gerufen. Und deshalb musste Jesus nach Ägypten gehen, damit das sich erfüllt, was der Prophet Hosea gesagt hat. Auch bei uns müssen sich die Worte Gottes erfüllen. Wegen Jesus. Du hast Jesus aufgenommen und wie viele Aufnahmen denen gemacht, dass das und das passiert. Auch bei dir, verstehst du? Da muss man einfach gar nicht zweifeln, dass das und das passiert. Ja, wir werden vom Satan angegriffen, gepiesert, gezwickt und gekitzelt und was weiß ich, geschlagen. Satan schlägt mich mit Fäusten. Warum? Weil er große Offenbarungen hat, dieser Apostel Paulus. Du wirst vom Teufel geschlagen, regelrecht geprügelt, links und rechts, vorn und hinten. Und das musst du aushalten wegen Jesus. Und dann sagt der Herr, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Der soll dir Puckel runterrutschen. Weißt du, ich sag dem Teufel regelrecht, der Teufel, lass mich in Ruhe. Ich habe einmal erlebt hier, nur ein kleines Beispiel. Da singt ein russischer Bruder aus Moskau, wunderbar in unserer Kirche, macht einen wunderbaren Gottesdienst und dergleichen. Und dann sage ich, das Opfer, das wir heute Abend einnehmen, das geht nach Russland, nach Moskau, in die Gemeinde dort. Wir wollen die Gemeinde unterstützen. Und dann sehe ich die Abrechnung, sind 700 D-Mark oder Euro, das kann ich nicht mehr sagen, genau. Finanz 700 war es drin. Oh, lieber Gott, guck mal, wir sind im Bauprojekt hier, wir renovieren die Kirche, die große Kirche am Leopoldplatz. Wir brauchen jeden Cent oder jeden Pfennig und ich schmeiß das Geld zum Fenster raus. Das geht nach Moskau hier. Und da hat der Teufel mich die ganze Nacht gepiesackt. Ich drehe mich auf die Seite und so weiter. Du hast Geld zum Fenster rausgeschmissen und dann auf der anderen Seite. Du hast Geld zum Fenster rausgeschmissen. Hättest doch vielleicht den Zehnten dem gegeben. Das hätte auch gereicht, verstehst du? Aber gleich 700. Und dann habe ich einfach, war ich so böse, dass ich so gepiesackt wurde, weißt du, vom Satan gepiesackt. Satan ist der Ankläger der Brüder, der Geschwister, der Gläubigen. Und dann sage ich, Satan, lass mich in Ruhe, im Namen Jesu, und gute Nacht, auf Wiedersehen. Und dann bin ich eingeschlafen. Und ein paar Tage später, nicht einmal eine Woche später, kriegen wir eine Überweisung auf unser Konto mit 10.000 D-Mark oder Euro, das kann ich heute jetzt nicht mehr genau sagen. Auf Konto, verstehst du, von jemandem, von dem wir gar nicht kennen, für die Renovierungsarbeit. Weißt du, Gott prüft uns manchmal. Gott testet uns. Auch die Prüfungen, die wir durchmachen manchmal in unserem Leben, sind wegen Jesus. Vertraust du Jesus? Glaubst du ihm? Hoffst du auf ihn? Hältst du zu ihm? Das sind die Wahrheiten. Deshalb musste Jesus nach Ägypten, auf dass die Weissagungen sich erfüllen. Der Geist des Herrn leitet uns. Und wenn der Geist Gottes uns leitet, dann sind wir Söhne Gottes. Manchmal so im Flachs, verstehst du, das ganze Opfer geht nach Moskau jetzt. Verstehst du, denke nicht. Verstehst du, aber dann werden wir geprüft und getestet auf Herz und Nieren. Das sind Zeichen, verstehst du? Jesus ist Zeichen. Es geht um Jesus. Glaubst du, vertraust du ihm, hoffst du auf ihn? Schau auf Jesus, wie der dann heranwächst. Lerne von Jesus. Und Jesus sagt einmal, als er mit 12 Jahren in den Tempel saß und nicht nach Hause ging, ein bisschen sich mit den Leuten unterhalten hat. Du kennst ja diese Geschichte, der 12-jährige Jesus im Tempel. Und er sagt, Mutti, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Und die Schriftgelehrten, die waren erstaunt. Woher weiß er so viel? Er ist im Tempel. Seine Gedanken sind immer auf Gott fixiert und gerichtet. Der Schöpfer des Universums ist bereit, sich zu unterwerfen, sich zu demütigen, und er geht ganz gehorsam gelassen wieder mit der Mutti und Vater nach Hause. Und die schimpft noch, warum hast du uns das angetan? Und dann sagt er, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Ja, er hat sich um die Angelegenheiten seines Vaters gekümmert. Kümmere dich um die Angelegenheiten Gottes und dann wird es alles zufallen. Das ist nicht oberflächlich, was ich sage. In meiner Bibel heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles nachgeschmissen. Er war unterwürfig, er war bescheiden, er war sanftmütig und demütig. Er hat sich selbst hingegeben. Er muss nicht ans Kreuz sterben. Aber er hat den Willen des Vaters getan. Er hat sein Leben freiwillig gegeben. Niemand nimmt mein Leben von mir. Ich gebe es freiwillig. Er war ein Überwinder. Und Jesus hat uns Spuren zurückgelassen, diese Markierungen an unserem Weg, wo wir auch hingehen, folge diesen Zeichen, dann kommst du ans Ziel. Weiter. Auch wenn du jetzt verloren hast und jetzt in der Corona-Zeit sagst, was soll ich jetzt tun? Wohin soll ich gehen? Hör, was die Bibel sagt. Wir haben gestern, glaube ich, das schöne Lied gehört. Wohin soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ja. Wohin soll ich gehen? Hör auf Jesus und frag ihn, wo soll ich gehen? Wie geht es jetzt weiter mit meinem Leben? Die da glauben, denen werden Zeichen folgen. Oh, das sehe ich da unten, ist ja schon ein Zeichen. Das ist eine Markierung. Halleluja, Lob und Dank. Und jetzt geht's weiter. Wie oft bin ich mit meinen Kindern, manchmal, so wie Schnitzeljagd, verstehst du, auf der Suche nach Wegmarkierungen. Wo ist die nächste Wegmarkierung, wenn wir so wanderten? In der Alp, in den Alpen oder wo auch immer. Bei der Stillung des Sturmes, ja, da stillte den Sturm und dann sind die Leute entsetzt. Seine eigenen Jünger, die kannten Jesus und seine eigenen Jünger sind entsetzt. Wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Das war ein Zeichen. Oder wie Petrus, da sieht er etwas kommend auf dem Wasser. Ein Gespenst, ein Geist. Und so viele Menschen sehen in Jesus Gespenster und Geister. Hör doch auf mit diesem spiritistischen Denken. Jesus ist kein Geist, er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann steht der Herr vor seinem Schifflein und dann sagt Petrus, Herr, wenn du es bist, ruf mich zu dir. Und dann sagt, ja, Petrus, komm her, wenn du es bist. Es ist so wichtig, dass wir nicht Geistern glauben und welchen Teufeln glauben, welchen Dämonen glauben, sondern dass wir Jesus glauben, dass wir fragen, wie heißt du? Ich frage immer wieder, wenn irgendwelche Geister sagen, oh, die babbeln da dummes Zeug, verstehst du? Wie heißt du? Und wenn sie sich nicht identifizieren, dann schmeiße ich sie raus. Ganz einfach, ich mache kurz einen Prozess. Ich habe nicht keinen Spaß, kein Interesse mit dem Teufel zu spielen. Die Geister müssen Jesus gehorchen. Das ist ein Zeichen. Jesus trieb die Geister mit seinem Finger, der hat nur gezeigt, raus, raus, raus mit dir. Verstehst du? Und dann ist passiert. In aller Liebe. Ja, solange du auf Jesus schaust, gehst du auf dem Wasser. Das ist wunderbar. Schau nicht auf, gib dich nicht an. Weißt du, Petrus, ich kann mir vorstellen, was da alles passiert ist. Da war nicht nur der Wind schuld und nicht nur die Wellen schuld. Da war auch sein Ego schuld. Ah, Johannes, guck mal, ich kann das, was du nicht kannst. Oder Thomas, guck mal her, was ich kann. Ich kann auf dem Wasser gehen. Seewalking. Ja, das kann ich, verstehst du? Gib dich nicht an, bleibe demütig vor dem Herrn und dann werden die Zeichen folgen, dass wird Jesus bei dir sein, denn der Herr ist bei denen, die demütig sind. Nicht bei den Hochnäsigen und Hochmütigen, die immer den Kopf hochhalten und die Nase hochhalten. Ja, der Herr schenkt dem Demütigen Gnade, das ist ein Zeichen. Und solange du Jesus gehorchst, machst du den größten Fischfang deines Lebens. Auch du, der Herr sagt, schmeiß das Netz zur rechten Seite, dann hat er das getan. Hätte gesagt, zur linken Seite, dann hätte er das auch getan. Denn ist es so wichtig, dass wir genau exakt den Anweisungen unseres Meisters folgen, dann folgen uns die Zeichen. Dann folgt Jesus. All die Fische, 153 Fische, Petrusfische kamen da zusammen beieinander. Setz deinen Glauben ein. Ja, wer wirklich glaubt, der sucht Gott zu gefallen, Jesus zu gefallen. Herr, ich will dir nur Ehre machen und nicht mehr. Lieber Herr Jesus, du bist das große Zeichen Gottes. Wer dich sieht, der sieht den Vater, der sieht das Leben, der sieht die Ewigkeit, der sieht den Himmel, der sieht den ewigen Thron. Der ist auf der richtigen Seite des Lebens, mein Gott. Und wir beten und preisen dich, dass du nicht den Klugen, sondern den Einfältigen, den Einfachen gezeigt hast, dich offenbart hast ihnen und dass du ja ihnen die Augen geöffnet hast, dass sie dich erkennen in all den Dingen. Die sehen deine Wirklichkeit, deine Realität. Und heute, Herr Jesus, wir möchten nicht mit unserem Schicksal harren, auch wenn wir vieles nicht verstehen, auch wenn wir in dieser Corona-Zeit viele Dinge nicht begreifen können und nicht erklären können. Wir wollen es auch nicht erklären. Hauptsache, du weißt es Bescheid. Hauptsache, du hast es in der Hand. Und du sagst, wer dir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandern. Denn wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Das ist so einfach, lieber Gott. Und ich danke dir für diese Einfachheit des Glaubens, dass wir einfach dir vertrauen dürfen. Du bist das Zeichen Gottes, das große Zeichen Gottes, auch heute Morgen. Ich segne diesen Tag, ich segne alle Geschwister, die irgendwo in Not, in Schwierigkeiten sind. Berühre du sie, sei du bei ihnen. Herr, lass sie stark werden und nicht schwach. Stärke ihren kleinen Glauben, den kleinen Glauben. Du stärkst den kleinen Glauben der Menschen, auch jetzt in dieser Corona-Zeit. Amen.